Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Zaunreiten, Runenzauber, nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten. Ich bin Autorin, Hexe, Völver, Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online schamanisch-magische Wege. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigenständige spirituelle Verbindung zu entdecken und Bestimmung zu finden, ohne dabei den Bezug zur Realität zu verlieren. Ich hoffe, dir hat die letzte Folge zur Magie der Tiere und ihren Mythen gefallen. Wie besprochen, geht es schon heute mit anderen Tieren und weiteren magischen Geschichten weiter. Ich beginne heute mit dem Schwan, einem meiner absoluten Lieblingstiere. Dieses imposante weiße Tier ist schon lange in den Erzählungen mit Magie, Zauber und Weissagung verbunden. Der Name des Schwans stammt ursprünglich von der indoeuropäischen Wurzel Swen für Tönen, Schallen, Singen ab. Ursprünglich wurde so möglicherweise nur der Singschwan bezeichnet. Der bekanntere Höckerschwan singt nicht. Doch schon mindestens seit der Antike hält sich der Mythos, dass Schwäne im Sterben besonders schön singen. Von diesem Mythos rührt auch der Ausdruck Schwanengesang für das letzte Werk eines Dichters. Die altsteinzeitlichen, jungpaläolithischen Schwanenknochenflöten zählen zu den ältesten Musikinstrumenten der Menschheit. Vielleicht hängt der Mythos also auch mit ihnen zusammen. Fundstellen solcher Flöten sind der Hohle Fels und das Geißenklösterle auf der Schwäbischen Alb. Die dort gefundenen Flöten sind ca. 35.000 bis 40.000 Jahre alt. In den nordischen Mythen heißt es, dass zwei weiße Schwäne im Urdbrunnen schwimmen. Von diesen sollen alle irdischen Schwäne abstammen. Die nordischen Schicksalsgöttinnen, die Nornen und die Walküren, die Totengeleiterinnen, können sich in Schwäne verwandeln, beziehungsweise besitzen sie ein Schwanengewand, mit dem sie diese Verwandlung vollziehen können. Auch in späteren Märchen und lokalen Sagen tauchen Schwäne und Schwanfrauen als Seelenführerinnen auf. So heißt es, dass Schwäne zum Glasberg führen, einem mythischen Berg aus Glas, der in zahlreichen Zaubermärchen genannt wird, oder ins Engelland. Die Anführerin der Walküren ist die Göttin Freya, die auch die Zauberkunst, den Seidr, in die Welt zu den Frauen bringt. Zauberisch begabte Frauen oder Hexen verwandeln sich in den Geschichten manchmal ebenfalls in Schwäne. Darstellungen von teils vogelgestaltigen Frauen sind zahlreich aus der neolithischen Finca-Kultur erhalten. Die Archäologin Maria Gimbuta deutet sie als Vogelgöttinnen. Rein spekulativ, aber dennoch denkbar, wäre eine Verbindung der Göttinnen und diesen der nordischen Mythen, die sich in Schwäne und andere Vögel verwandeln, wie Freya, wie die Nornen und Walküren, mit genau diesen Vogelgöttinnen Gimbutas. In den irischen Mythen nimmt die Muttergöttin Anu oder Anan Schwanengestalt an. In den griechischen Mythen verwandelt sich Zeus in einen Schwan, um sich so der schönen Leda zu nähern. In manchen lokalen Sagen und Mythen erscheinen die Seelen Verstorbener als Schwäne. In Pommern und auf der Insel Rügen gibt es die Erzählungen, in denen Schwäne die kleinen Kinder bringen oder auch, dass sich die Kinder selbst in Schwäne verwandeln können. Aufgrund der Treue eines Schwanenpaares zueinander sind Schwäne oft auch das Sinnbild für wahre Liebe und Treue. Das nächste Tier, mit dem wir uns beschäftigen, ist der Elch. Elche sind gewalttragende Säugetiere, die im Norden Europas, Asien und Amerikas vorkommen. Nur die männlichen Tiere tragen die großen und charakteristischen Schaufeln. Die Elchkühe sind insgesamt etwas kleiner und vor allem ohne Geweih. In Europa leben Elche vorwiegend im Norden. Einst kamen sie jedoch auch in mitteleuropäischen Wäldern und Sumpfgebieten vor. Im Mittelalter glaubte man, dass Elchhufe vor Epilepsie schützen würden. Eine andere Legende ist, dass die Haut des Elchs vor Hieb und Stich schützt. So schrieb noch Friedrich Schiller in Wallensteins Tod: Was wollt ihr da für Wunder bringen? Er trägt ein Koller von Elendshaut, das keine Klinge kann durchdringen. Ein Koller ist ein Waffenrock aus Leder und Elendshaut ist Elchleder. Dem Leder des Elchs wurde also eine besondere, eine magische Schutzkraft zugetraut. Die Rune Algis aus dem älteren Fusaak bedeutet Elch. Zumeist wird sie als Schutzrune verstanden und verwendet. Das protogermanische Wort Algis könnte sich auch von Aal, Schutz, Haus oder Tempel ableiten. Die Worte Schutz und Elch hängen möglicherweise also schon sehr lange zusammen. Und der Grund dafür wurde vielleicht einfach weitgehend vergessen. Tacitus beschreibt ein göttliches Brüderpaar im heutigen Schlesien, die Alcis oder Alcis, die von den Römern als elchgestaltige Schutzgötter verstanden wurden. Die Sami kennen die Geschichte von Sarva, dem kosmischen Elch. Sarva zieht in jeder Herbst- und Winternacht als Sternbild über das Firmament und wird dabei von zahlreichen Jägern verfolgt, aber nie erlegt. Diese kosmische Jagd sichert das Fortbestehen des Universums. In einigen Mythen Nordeuropas und Nordasiens erscheint der Elch oder auch das Rehn als Hüter der Sonne. In diesem Zusammenhang ist es spannend, dass in der älteren Runenreihe die Sonnenrune Zovilo direkt auf die Elchrune Algis folgt. Man kann daher mythisch den Elch als kraftvollen Schutzgeist der Sonne und des Lichts sehen, als Vermittler zwischen den kosmischen und den irdischen Kräften, als Symbol für den Lauf der Sonne und des Lebens. Als nächstes möchte ich euch vom Hund erzählen. Bereits vor mindestens 15.000 Jahren begann die Freundschaft zwischen Mensch und Hund. Man spricht hier auch von der Domestikation, der Umwandlung von Wild zu Haustier. Damit ist der Hund wohl das älteste aller Haustiere. Wo genau der Hund zum ersten Mal domestiziert wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Zeit lang ging man davon aus, dass dies sowohl in Europa als auch parallel in Ostasien geschah. Eine Studie von 2017 widerspricht dem und sieht die Ursprünge vor allem im alten Europa der Steinzeit. Ähnlich umstritten ist auch, wie genau es eigentlich zu Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Wolf, dem späteren Hund, und Mensch gekommen ist. Aufgrund dieser langen Freundschaft und des langen Zusammenlebens von Menschen mit Hunden spielen diese selbstverständlich auch im Mythos, im Zauberglauben und in der Magie eine große Rolle. Hunde zeichnen sich neben ihren Fähigkeiten als Raubtier vor allem durch ihr Sozialverhalten aus. Sie schützen, unterstützen und bewachen diejenigen, die zu ihnen gehören. Und sie ordnen sich in Gruppen und Hierarchien ein. Sie wurden bewundert für ihre Kraft und Ausdauer, aber auch für ihren Spürsinn, ihre Wachsamkeit und ihre Treue. Diese Fähigkeiten werden daher auch mit Zauberglauben mit den Hunden verknüpft. Im Hausgeisterglauben nehmen sie daher oft die Rolle eines Beschützers und Hüters von Haus, Hof und Bewohnern ein. Gleichzeitig sind sie auch als Totengeleiter und als Orakel bekannt. Überall in Europa finden sich Sagen, die den Hund mit dem Jenseits oder mit Magie überhaupt verknüpfen. Auf Orkney gibt es einen vor mehr als 5000 Jahren errichteten Grabhügel, den Cooin Hill. Man fand in der Megalithanlage die Überreste von mindestens 8 Menschen und 24 Hundeschädel. Die Forscher gehen davon aus, dass sich die Nutzer der Grabstätte mit den Hunden mythisch verbunden gefühlt haben und der Hund ihr Totemtier, ihr Krafttier, ihr Schutzgeist war. In Brauchtum und Volksmagie heißt es von den Hunden, dass sie Streit spüren können, noch bevor er entsteht und Gefahr wittern, lange bevor sie sichtbar wird. Außerdem gelten Hunde als geistersichtig. Drängen sie sich beim nächtlichen Spaziergang eng an ihre Begleiter, sind die Geistwesen nahe. In manchen Gegenden galt es als glücksbringend, wenn ein Kind von einem Hund durch das Gesicht geschleckt wurde. Hunde sollen von negativen Energien und schädlichen Geistwesen schützen. Einen besonderen Schutz vor Geistern sollen dabei die vieräugigen Hunde bieten. Das sind solche, die über ihren Augen dunkle oder auch helle Flecken haben. Um Hund und Mensch schnell aneinander zu gewöhnen, soll der Mensch das Haar des Hundes im Schuh bei sich tragen. In den Erzählungen um die wilde Jagd wird diese durchgängig von Hunden begleitet. In verschiedenen Sagen wird von Hexen, Zauberern, Feen und anderen erzählt, dass sie die Gestalt von Hunden annehmen. Auch Seelen und Verstorbene können als Hunde erscheinen. Sehr alt ist die Vorstellung, dass Hunde Verstorbene ins Jenseits führen oder Begleit- und Schutztiere der Seele sind. Die Sagengestalt, die der Frau Holle entspricht, ist unter anderem auch als Frau Gude oder Frau Gode bekannt. Sie führt während der Rauhnächte einen Jagdzug mit wilden Hunden an. Auch ihr Wagen wird dabei manchmal von Hunden gezogen. die germanische Göttin Nehalenia, die im Nebel Verschwindende, wird mit einem Hund dargestellt. Nehalenia wird als Göttin der Fruchtbarkeit und der Schifffahrt sowie des Jenseits gedeutet. Vor der Höhle Gnitaheliir sitzt der Hund Garm und heult. Im Grimnir-Lied wird Garm als der erste und beste der Hunde bezeichnet. Bei Snorri ist Garm der Hüter des Eingangs von Hel, der Totenwelt. Hundalfr, Hundealp oder Hundeelf ist in der nordischen Mythologie der Name eines Riesen. Geisterhunde sind besonders im britischen Volksglauben tief verwurzelt. Im Norden Englands kennt man den Bargest, einen schwarzen Geisterhund der eher unangenehmen Sorte. Er soll gelegentlich einsamen Reisenden auflauern und nach manchen Quellen ist er kein Hund, sondern eher eine Art Kobold, der sich in einen schwarzen Hund verwandelt. Etwas weiter südlich in Großbritannien wird von Black Shuck oder Black Shuck oder auch Old Shuck berichtet. Ein ebenfalls schwarzer Hund mit rot glühenden Augen. Er wird manchmal auch Schicksalshund genannt. Sein Erscheinen soll Gefahren und Unglück anzeigen, wenn natürlich auch nicht immer. Meist erschreckt er bei Sichtungen die Menschen nur gewaltig, lässt sie jedoch ganz normal weiterleben. In der walisischen Mythologie gibt es die Hunde Anuns. Anun ist das Königreich, das als Unterwelt interpretiert wird. Mein Walisisch ist nicht vorhanden, also möglich, dass ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Die Hunde werden mit roten Ohren und gespenstisch weißen Körpern beschrieben. Sie waren Bestandteil der wilden Jagd, die angeführt wird von Arwen oder in späteren Mythen von Gwyn ab Nudd. In Somerset gibt es die Legende des Gurt Dog, der Wanderer und spielende Kinder beschützt. Der schwarze Hund von West Peak soll sogar Glück bringen, wenn man ihn zum ersten Mal sieht. Vom Hund kommen wir jetzt zum Wildschwein. Das Wildschwein galt einst als Symbol für Stärke, Fruchtbarkeit, Kraft und Glück. Ein Beiname der Göttin Freya ist Syr, Sau. Der Gott Freyr hat einen Eber mit dem Namen Gullinbosti, der mit den goldenen Borsten. Er zieht Freys Wagen, er rennt schneller als jedes Pferd durch die Luft und auch über Wasser. Stark verändert erhalten geblieben ist die Stellung des Schweins als Zeichen und Gabe an die Götter, unter anderem in der Sitte, Glücksschweine an Neujahr zu verschenken oder auch beim Sparschwein. So wird das Schwein auch heute noch mit Fruchtbarkeit, Wohlstand und guter Ernte verbunden, den typischen Themen von Freya und Frey. In manchen regionalen Märchen erscheinen auch schatzanzeigende oder schatzhütende magische Schweine. Wildschweine galten als starke Krieger und sie sind als besonders mutige Tiere bekannt. Die Jagd auf Wildschweine war und ist es auch heute noch sehr gefährlich. Eber mit ihren scharfen Zähnen gelten als bewaffnet. Das Schwein ist in älteren Sagen auch als Seelentier anzutreffen. So nehmen manche Seelen die Gestalt von Wildschwein an und es existieren zahlreiche Sagen von Geisterwildschwein mit glühenden roten Augen oder mit Feueratem. Verschiedene Kobolde und Hausgeister sollen die Gestalt von Schweinen annehmen können. Verbreitet ist die Sage, dass verschiedene Zauberwesen Unvorsichtige in ein Schwein verwandeln, um auf ihnen des Nachts in fremde Welten zu reiten. Diese Vorstellung geht möglicherweise schon auf vorchristliche Überzeugung zurück. So wird im Hündlerlied der Krieger Ota von Freya in ein Schwein verwandelt, mit dem sie in die Götterwelt reitet. Allerdings nicht, um Ota zu schaden, sondern damit er unterwiesen wird und Erkenntnis und Weisheit erlangt. Und damit endet die heutige Folge. Nächste Woche geht es weiter. Es gibt noch so viel mehr über magische Tiere zu erfahren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir bitte einen Kommentar oder sogar eine Bewertung da. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Falls du deine Phygia, deinen Schutzgeist, bisher noch nicht kennst, dann wäre es höchste Zeit, mit dem Basiskurs Zaunreiten nordischer Schamanismus zu beginnen. Schau einfach in die Infos dieser Folge, dort hinterlege ich dir den Link zum Kurs. Und jetzt wünsche ich dir eine zauberhafte Zeit. Mögen deine Götter, Geister und Ahnen mit freundlichen Augen auf dich sehen. Tschüss!